Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Eine neue Woche, neues Glück, wie man so schön sagt bei unseren Hot Takes. Denn, Roman, es ist Länderspielwoche. Wo bist du?
Hi, Almut. Jetzt fängst du mit den Hot Takes an, mit dem Trauma hier. Nein, machen wir ganz am Ende. Aber
du feierst es doch immer, dass Länderspielwoche ist.
Das stimmt. Ich habe es oft genug erwähnt. Ja, diesmal sehen wir uns mal nicht gegenüber sitzend, leider. Ich bin in Herzogenaurach, da wo ich hingehöre, sozusagen. Jetzt, wo wir aufnehmen, zur Länderspielwoche natürlich da am Adidas Homeground oder in der Nähe davon, wo die Nationalmannschaft sich vorbereitet auf die ersten Tests im WM-Jahr. Und dann am Donnerstagnachmittag, Abend, also wenn ihr da draußen uns hört und mich hört, bin ich schon in Basel höchstwahrscheinlich. Dort geht's am Freitag gegen die Schweiz dann los mit dem WM-Jahr. So, ist nur ein Testspiel, in Anführungszeichen. Aber es gibt ja keine Testspiele mehr. Es ist ja alles wichtig immer, wie du weißt.
Es sind alles Vorbereitungsspiele und Ausscheidungsspiele für den Kader.
Ja, also Freundschaftsspiele, das steht auf der Agenda. Joshua Kimmich hat's, glaube ich, vor der EM gesagt, als es ja lange, weil man schon qualifiziert war, ja wirklich nur Testspiele gab oder Vorbereitungsspiele. Aber das Wort Freundschaftsspiele wurde da direkt aus dem Wortschatz uns allen gestrichen. Aber Testspiele geht. Also Testfreundschaft war, glaube ich, das Problem.
Aber Deutsch-Schweizer Freundschaft ist doch eigentlich auch ein Freundschaftsspiel. Naja, wer weiß. Wir werden sehen.
Ja, aber ich glaube, da ist dieser Wettbewerbscharakter
Nein,
so ein bisschen
weiß,
ihm
natürlich
dann zu kurz gekommen. 1-1 war es bei der EM24 dann. In Frankfurt. Füllkrug kurz vor Schluss. Letztes Aufeinandertreffen mit der Schweiz.
Mhm.
Nur am Rande mal erwähnt.
Nur am Rande mal. Der Faktenchecker hier schon direkt.
Die Erinnerung trügt nicht. Was für Erinnerung hast du für uns, in
oh ja,
denen wir schwelgen
Mensch,
dürfen?
Da ist ja
dir
schon wieder gleich die Überleitung da.
Natürlich.
Ja, was ganz anderes ist tatsächlich eine Anekdote aus der Weihnachtszeit.
Oh, kann man im März mal machen. Antizyklisch.
Ihr werdet nachher wissen, warum.
Nein. Ja, das will ich auch gerne wissen. Gibt's Geschenke?
Zur Weihnachtsfeier, wie auch zu allen möglichen anderen Anlässen, gab es immer eine Einladung, ein Einladungsschreiben. Und ich habe die durchgelesen von meinem Verein. Ich glaube, ich darf auch sagen, dass es der VfL Wolfsburg war. Ist ja auch sehr häufig dann mein Verein gewesen zur Weihnachtszeit. Und da stand dann drauf, dass man sich natürlich freut, wenn man zur Weihnachtsfeier kommt und dass man sich bitte anmelden muss. Und es stand auch drauf, dass man einen Partner oder eine Partnerin mitbringen darf. Und im ersten Moment, wenn man das liest, ist es ja auch überhaupt nicht auffällig. Aber irgendwie, wenn man das zweite Mal dann auch als Spielerin gelesen hat, hat man gedacht, oh, das ist ja cool. Der Verein bedenkt gleich, dass es alle möglichen Lösungen geben kann. Also man kann einen Partner oder eine Partnerin haben und es ist egal, es fühlt sich jeder angesprochen.
In welchem Jahr waren wir da?
Das ist in jedem Jahr so gewesen. Also
okay.
Da sieht man halt mal, dass es im Frauenfußball komplett normal ist, dass das so sein kann. Und ich habe mich da, ja, ich fand das irgendwie immer gut und ich habe mich immer gefragt, jedes Mal wieder, ob das auf der Einladung der Männer genauso drauf gestanden hat oder nicht. Aber ich habe nie eine zu Gesicht bekommen.
Wenn ich eine gefährliche Prognose abgeben wollen würde, wüsste ich, was ich sagen würde.
Aber die geben wir ja nicht ab.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, wer weiß.
Ja,
vielleicht haben sie ja
wahrscheinlich
Copy-Paste
nicht. Ich
hab's gemacht.
Ganz vorsichtig formuliert. Aber ich ahne, wo das jetzt hingeht beim Thema. Und das ist spannend, weil da habe ich mich heute gerade sehr lange drüber unterhalten. Also ich schätze, es geht um den Trainer der U19 des FC St. Pauli.
Genau, sozusagen mit der These, dass der Fußball in der Breite immer noch nicht so bunt und so offen ist, wie man eigentlich denkt. Denn eigentlich wurde ja schon im Jahr 2022 vor der WM Katar sehr viel über Vielfalt und so weiter im Fußball diskutiert und da hat es unter anderem auch ein Alexander Werle als Vorstandsvorsitzender vom VfB Stuttgart gesagt, dass der Fußball bereit wäre für ein Coming-out und dass ja vieles normaler geworden ist und dass ja eigentlich die Fans und so weiter gar nichts mehr Negatives machen würden, sondern dass das alles mediengemacht ist. Und dann hat man ja trotzdem noch sehr, sehr lange gewartet und jetzt haben wir tatsächlich endlich jemanden mit Mut. Ich habe mich richtig gefreut, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass sich der U19-Trainer vom FC St. Pauli, der Christian Dobrik, jetzt geoutet hat.
Ich habe ganz viele Gedanken dazu, weil es ist ein Thema, das einen, der irgendwie im Fußball unterwegs ist, auch umtreibt. Also ich habe es rund um Katar erlebt, die Debatte um diese Regenbogenbinde, die dann am Ende ja gar keine Regenbogenbinde war, weil sie ja irgendwie eine One-Love-Binde war, die dann ja schon gewisse Dinge, ich kann es jetzt nicht wahrscheinlich fundiert genug, aber zumindest aus der Erinnerung berichten, wahrscheinlich, man hat ja schon gewisse Dinge angepasst und selbst das war dann irgendwie nicht möglich. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo Bernd Neuendorf, glaube ich, mit Oliver Bierhoff da stand. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das, ja, genau so war's. Die beiden waren's. Die standen da und haben dann nach der Verkündung der FIFA, dass man diese Binde eben nicht tragen dürfe, ja, wie man damit umgeht. Und dann gab's ja diese Mundzugeste. Ich will nur sagen, das Thema Katar ist eines und nicht nur seit da, sondern auch Thomas Hitzlsperger und viele weitere Fälle, wo man auch immer drüber nachdenkt. Also zum einen, jetzt in dem konkreten Fall, warum ist es überhaupt noch nötig, dass es sowas nach außen gekehrtes benötigt, so schlimm das ist, gesamtgesellschaftlich, aber erst recht im Profisport, im Profifußball, der Männer, sei dazu gesagt, ja, aber vor allem eben im Fußball. Ich kenne Fälle aus dem Volleyball beispielsweise, wo ich ja viel unterwegs bin, ist der Umgang anders, auch im Frauensport überall anders, auch da im Volleyball ist es ganz anders. Du hast jetzt aus dem Fußball der Frauen
Männerhandball auch, oder? Also
ja, genau.
Es gibt viele Sportarten.
Das ist natürlich auch der medialen Wucht geschuldet, aber was ich noch sagen will, den einen Punkt kurz, um den einmal zu machen, dass man das überhaupt noch herausstellen muss, also dass noch nötig ist, dass das zu tun, dass es das überhaupt zum Thema gemacht werden muss. Das ist ja das Problem, das dahinter steht. Es müsste eigentlich auf jeder Einladung, zu jeder Weihnachtsfeier, zu jeder Vereinsfeier, zu jedem Jubiläum ganz normal stehen. Wir freuen uns, wenn ihr als Begleitung eure Partner und eure Partnerin mitbringt. MWD sozusagen.
Ja, das wäre total schön. Und wenn man dieses Thema auch sehr, sehr weit fasst, man fragt sich ja immer, gibt es denn auch andere? Und das hat ja zum einen jetzt der Christian Dobrik auch betont. Er sagt, er denkt, er ist kein Einzelfall. Und ich glaube, er kann das Denk dann streichen. Und auch wenn man auf Markus Urban zurückgeht, der ja auch das Buch Der Versteckspieler geschrieben hat, auch er hat ja schon im Interview geäußert, dass es Paare in der Bundesliga gibt, auch wenn es niemand hören will, dass es natürlich auch Agenturen oder auch andere Vermittlungen gibt, die Scheinehen organisieren oder Scheinfreundinnen, dass es halt auch ein Markt ist untereinander. Und ja, dass vieles natürlich auch mediengemacht ist und manche sich auch gegenseitig unterstützen in dieser kleinen Bubble. Aber irgendwie gibt es das Ganze. Aber trotzdem gab es keinen großen Effekt davon, als Thomas Hitzlsperger sich geoutet hat. Es gab danach dann noch im, sagen wir mal, Profibereich einen jungen britischen Spieler, einen 17-Jährigen, den Jake Daniels, der das gemacht hat im Jahr 2022 als Zweitligaspieler beziehungsweise nachher dann auch Drittligaspieler. Und es gab einen australischen Erstligaspieler, den Josh Carvalho, der das 2021 auch mit dem Outing gemacht hat. Und da ist auch total interessant, jetzt Bezug nehmend auf den Christian Dobrik, der hat ja auch in seinem Interview gesagt, naja, er weiß nicht, ob dieses Bekenntnis ihm auch die Karriere verbauen kann. Und der australische Spieler spielt mittlerweile nicht mehr in der australischen ersten Liga, sondern jetzt in der 6. britischen Liga, weil er auch gesagt hat, erstens hat er täglich noch Morddrohungen bekommen nach seinem Coming Out. Und er würde heute sogar hinterfragen, ob es ein Fehler gewesen sei, sich geoutet zu haben, leider Gottes. Und dass er, würde er sagen, einen kausalen Zusammenhang sieht mit seinem Coming Out, dass er am Anfang eher Stammspieler war und nachher nur noch vereinzelt gespielt hat, dass sein Verein ihn aufgrund dessen benachteiligt hätte, diskriminiert hätte. Der Verein hat diese Vorwürfe abgestritten und letztendlich hat er dann den Verein auch verlassen und spielt jetzt unterklassig, um wieder Spaß am Fußball zu haben. Und das ist ja dann traurig.
Ja, deswegen sage ich ja auch, dass es einem irgendwie so ein bisschen traurig macht, betroffen macht tatsächlich. Es ist doch für ein Fußballspiel völlig egal, was. Also ich frage ja auch nicht, klar, es ist ein Thema, ich will das jetzt null vergleichen, ich will nur gerade zwei Dinge nebeneinander stellen. Ich will sagen, also was jetzt irgendwer in der Freizeit macht, also wenn das seine sportliche Leistung nicht beeinträchtigt, ist doch vollkommen egal, ob der jetzt zu einer Fashion Week fährt, ob er eben mit seiner Freundin oder seinem Freund irgendwelche Ausflüge macht, keine Ahnung. Also was interessiert mich sozusagen das Privatleben und was erst recht, was interessiert mich dann die sexuelle Vorliebe oder die sexuelle Orientierung eines Spielers, um irgendwas zu bewerten. Das hat ja nichts mit nichts zu tun. Deswegen macht einen betroffen, dass es überhaupt nötig ist, das so herauszustellen als so etwas Besonderes. Natürlich, verhältnismäßig ist es natürlich besonders im Sinne von die große Mehrzahl der Männer und Frauen sind, würde ich jetzt behaupten, wahrscheinlich heterosexuell, aber das ist ja vollkommen uninteressant für die Diskussion. Aber man muss es immer wieder jetzt eben herausstellen, ehe es zur Normalität wird, damit man es eben nicht mehr muss. Auch wenn es eigentlich komplett egal ist. Ich glaube, du kannst meinem Punkt folgen, oder?
Ich kann deinen Gedanken da folgen. Aber das ist ja auch, finde ich, irgendwie so dieses Traurige. Also wir haben es ja schon häufiger gehabt, dass der Fußball gerade im Männerbereich immer noch so als männliches Stigma gilt und dann kommen ja genau diese Ausrufe oder auch diese Kommentare bei sozialen Netzwerken, von wegen, darf so jemand überhaupt eine Jugendmannschaft trainieren? Und da denke ich mir nur so, wie
das ist ja
wie dumm,
lächerlich.
Ja, aber wie dumm kann dieser Kommentar sein? Also es fragt auch niemand, ob ein Mann eine Frauenmannschaft trainieren darf, ob eine Frau, ne, es geht eher in die andere Richtung, da darf eine Frau auch eine Männermannschaft trainieren, aber da wird eher an der Qualität gezweifelt. Aber die Frau hätte doch, wenn sie heterosexuell orientiert wäre, genau das Gleiche wie ein Mann, der homosexuell orientiert wäre. Also was heißt das jetzt? Ist sofort ein homosexueller Trainer ein Verbrecher, ein Pädophiler, ein was auch immer? Also man darf doch nicht irgendwas implizieren. Es ist so ein Schwachsinn. Das ist eine
überhaupt auszusprechen,
genau.
Ist wild. Also ist völlig
an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber das wird ja impliziert von den Leuten, die solche Kommentare machen, wo man sich denkt, wohin gehen deine Gedanken? Lass sie doch einfach beim Fußball und lass doch die Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen, ihren Job machen und sagen, das ist ein guter Trainer. Und ich finde es auch schön, was der Christian Dobrik in dem Interview auch gesagt hat zu seinem Coming Out. Er kann nur ein guter Trainer sein, wenn er ja selber den Mut nimmt, um sich jetzt für seinen Lebensstil nicht weiter zu verstecken, um rauszugehen, um halt Vorbild zu sein, zu sich selbst zu stehen, um damit ja wirklich seinen jungen Spielern was an die Hand zu geben, dass sie authentisch sind, dass sie Respekt haben und so weiter. Und genau darum geht es ja. Und schön finde ich auch, dass tatsächlich er sich auch auf Jürgen Klopp bezogen hat und gesagt hat, dass er ihn vielleicht dazu angeregt hat oder die letzten Zweifel dann ausgeräumt hat, weil er gesagt hat, wenn du ein guter Trainer sein willst, dann musst du ja für etwas stehen und du musst du selbst sein. Und das ist ja ein Riesenpunkt. Also wenn du immer ein Versteckspiel machst, wie willst du denn du selbst sein? Das ist doch gar nicht möglich.
Eben, und deswegen finde ich den Schritt so gut. Und man muss auch sagen, am Ende, da steckt ja auch dann was sehr Gutes, ja auch ein Team dahinter auf journalistischer Seite, auf Medienseite. Ich kenne den einen Kollegen ziemlich gut. Da schließt sich der Kreis, den Jonas Gerdes, der das für RTL mitgemacht hat, dieses Interview dann geführt, diese Beiträge und dessen Kollegen Dirk Elbrechter, den ich persönlich nicht kenne, aber den Jonas auch immer sehr positiv erwähnt hat, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr oder er oder wer auch immer zuhört. Also Jonas hatte sich auch rund um Katar um solche Themen gekümmert, ist auch immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl an solche Themen rangegangen, Regenbogenbinde, all diese politischen Themen, die manchmal so im Sportalltag, also ich habe mich auch sehr viel rund um Katar, um sportpolitisch, gesellschaftspolitische Themen gekümmert. Aber man merkt, wenn man da ein Gespür entwickelt, wenn Menschen sich dann auch öffnen und das eben auch so öffentlich machen und das jetzt auch alles nach und nach in größeren Beiträgen im TV, wo auch immer das eben dann ausgestrahlt, gesendet, veröffentlicht wird, da gehört natürlich auch eine gute, glaube ich, journalistische Arbeit und journalistisches Gespür dazu, um Menschen dann ja das Vertrauen zu geben, ja, wir machen das auf diese Art und Weise und das ist vielleicht auch gut. Und so wirkte es auch die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, ungezwungen. Und dieser Jugendtrainer des FC St. Pauli hat natürlich den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das stimmt glaube ich nicht, aber vielleicht ansatzweise könnte zumindest dahinter stehen, dass er diesen Schutzraum FC St. Pauli hat, einen sehr, ja, Verein, dem das sehr wichtig ist, da auch einen Schutzraum zu bieten. Und deswegen ist das Umfeld, und du hast das eben angesprochen, sind es nur die Medien, die das machen oder auch die Gästefans, Ich glaube nämlich schon, und das hat mir ein anderer Kollege von RTL, mit dem ich heute über diese Veröffentlichung gesprochen habe, auch mehr oder weniger mir ja durch die Blume so mitgeteilt, so ja, müsste eigentlich viel häufiger passieren, aber was wäre dann im Auswärtsstadion los, wenn Spieler XY von Bundesliga Z sich outen würde? Also erstmal würde ich mal deine Meinung dazu hören wollen, wie du das siehst, so mit Blick auf St. Pauli, ist das wirklich, muss es das richtige Umfeld sein, um vielleicht da auch oder auch medial sehr gut begleitet sein, um das möglich zu machen? Liegt es vielleicht daran? Und dann kann ich danach nochmal sagen, was ich für ein Gedanke zum Thema Stadion, Fans und solchen Outings habe oder Coming-Outs.
Also ich glaube, dass ein gutes und stärkendes Umfeld wichtig ist, weil es einem das natürlich leichter macht, weil man weiß, man steht nicht alleine da und es wird einem in bestimmten Situationen nochmal geholfen. Und gerade St. Pauli ist da wahrscheinlich einer der prädestiniertesten Vereine. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere gibt, aber die da ja schon seit langem sehr offen sind und die ja auch direkt das Statement mit rausgegeben haben. Natürlich, also schon allein dieses Wort natürlich hat er unsere volle Unterstützung. Und sie haben ja auch den Slogan von wegen Liebe, wen du willst. Und das ist, ja, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in so einem Moment. Eigentlich ist es traurig, dass man dieses Wort nimmt, so eine weitgreifende Entscheidung trifft, aber man sieht ja, was das mediale das Echo macht.
Ja, was sehr gut ist, und natürlich wird es auch da wieder, verzeih mir den Ausdruck, aber wahrscheinlich Idioten geben, die das politisieren, die das polemisieren, die das problematisieren und das irgendwie ja so in ihre eigene Agenda wieder einflechten wollen. Aber mein Gedanke dazu ist, Stichwort Auswärtsfans oder Stadion insgesamt, meine Befürchtung ist, dass es tatsächlich so ist, dass es immer, also oder beziehungsweise anders als du es eben angedeutet hast, eher so wie mein Bauchgefühl sagt mir, es wird so sein, dass nicht nur medial, sondern auch im Stadion was passiert, gerade bei so Gästefans. Und das ist ja beim Thema Rassismus, da haben wir ja auch schon im Entfernen drüber gesprochen, Vinny Junior, solche Sachen. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, es ist ein unfassbar emotionales Umfeld, das soll keine Entschuldigung, Rechtfertigung sein, dass man sich dann benehmen kann wie die Axt im Walde. Aber ich will nur sagen, es ist eine Erklärung dafür vielleicht, dass es dazu kommt, dass in diesem Stadion, wo es ein Querschnitt der Gesellschaft eben ist, dass da auch Leute sind, die politisch anderer Ansicht sind oder, wobei das ja keine politische Ansicht ist, aber damit einhergehen, vielleicht eine andere Ansicht.
Naja, es gibt Staaten, die haben das in ihrer Verfassung drin, dass das verfassungsfeindlich rechtlich ist. Wir haben gerade darüber gesprochen gehabt.
Über Senegal, ne? Also
genau.
Da habe ich ein Video gesehen, wo ein ganzer Saal ein Saal eines Parlaments applaudiert, während eine Frau, ich finde, das ist in dem Zusammenhang
noch
eigentlich
schlimmer.
Egal, aber ich will es trotzdem betonen, ja, ich weiß es nicht, also eine Frau dort steht und sagt, ich bin froh darüber, das gehört nicht zu unserer Tradition, homosexuell sein, gehört nicht zu unserer Kultur, und die haben verdoppelt die Strafen für homosexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit von 3 bis 5 auf 8 bis 10 Jahre oder sowas in die Richtung. Müsste man jetzt mal Fakten checken, aber ich glaube, es war irgendwas bis zu 5 und jetzt ist bis zu 10 Jahre Haft.
Aber dann nur der Einschub, also manchmal ist es halt auch wirklich politisch.
Ja, natürlich, absolut. Das ist, ich will nur sagen, aber die Einstellung eines Menschen sozusagen, wie man irgendwie tickt, da sitzen halt Menschen, die werden das auch weiterhin tun. Die werden weiterhin Spieler mit einer anderen Hautfarbe rassistisch beleidigen, unflätig beleidigen. Die werden weiterhin aus anderen Kulturen stammende Spieler oder andere Religion oder abwerten und diskriminieren. Das heißt aber ja nicht, dass man sich nicht weiter dafür einsetzen muss und das eben aufzeigen, das Problem.
Man merkt schon manchmal, wie wir um Worte ringen, damit wir nicht was Falsches sagen. Wenn man nur sich selber mal nach dem Mund reden würde, das, was man oft denkt, dann ja, würden hier andere Ausdrücke herausstechen. Aber es ist schon, das macht mich immer noch manchmal fassungslos, wie viel sich Menschen in die Angelegenheit anderer Leute einmischen und erst recht im Fußball diese Plattform Stadion und auch dieses Verschwinden in der Menge genutzt wird, um einfach mal seinen Frust von der Seele zu pöbeln. Es geht ja gar nicht darum, dass die Leute nicht nett sind oder so, aber viele nutzen am Wochenende dieses Spiel, um irgendwie zu pöbeln. Und egal in welche Richtung. Das heißt nicht alle, aber wieder viele.
Das ist so eine Erkenntnis dieses, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dieser Dokumentation über Mesut Özil, die gerade beim ZDF erschienen ist.
Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
Ist eine absolute Empfehlung, auf jeden Fall, auch für alle. Das, ne, das ZDF, weiß nicht, ob du es sagen darfst, aber einen sehr guten Job gemacht. Die haben da wirklich sehr gut aufgearbeitet. Auch da gibt's an der einen oder anderen Stelle noch offene Fragen oder auch Schwächen. Auch Mesut Özil selber war eben nicht, trotz Anfrage, nicht bereit zu sprechen. Aber da gibt's diese Szene, in der Mesut Özil von den türkischen Fans massivst ausgepfiffen wird, nachdem er sich für Deutschland entschieden hat, beim Testspiel in Berlin. Und es gibt, ne, es war kein Testspiel, es war ein Pflichtspiel sogar, wo wir bei Test- und Pflichtspielen sind. Und später, als die Fotos oder das Foto auftaucht, dieses ominöse Erdogan mit Özil und auch Ilkay Gündoğan, dass dann Gündoğan wiederum ausgepfiffen wird von einem ganzen Stadion in Deutschland bei jeder Ballberührung. Und da fällt dieser Satz, da haben Leute aus der Mitte, also aus allen Schichten, aus allen politischen Teilen Deutschlands, sich darauf verständigt, 30.000, 35.000 Menschen, vielleicht ein paar Tausend nicht, aber so ungefähr 30.000, zu pfeifen, einen Menschen niederzupfeifen. Und ich bewerte jetzt nicht, war das Foto richtig oder so, das macht diese Doku auch sehr ausgewogen in sehr vielen Teilen. Das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber wie schnell so eine Dynamik einfach entsteht. Weil vielleicht hatten Leute gar keine Meinung zu Ilkay Gündoğans Foto mit Erdogan oder Özils Verbindung mit Gündoğan bei Erdogan. Ich kann ja sein, dass kein Mensch, vielleicht wusste das auch keiner so richtig, aber der Nebenmann hat es gesagt und dann pfeifen alle. Dann ist so eine Dynamik und das ist ja das, was du sagst, die dann entsteht in so einem Stadion, ne?
Ja, erstens wissen alle, dass Fußball emotional ist und freuen sich auch auf die Emotionalität. Und dann entsteht oft wie so ein kleiner Effekt, der dann als Funke überspringt auf andere. Und dann ist es aus einer Laune heraus, dass man sich manchmal vielleicht gar nicht komplett informiert hat, sondern nur einer was erzählt hat, kommen vielleicht auch noch Gerüchte zustande und dann wird es sehr, sehr groß. Und man weiß manchmal nicht, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und das kann sehr, sehr schnell passieren, so wie du jetzt auch gerade angesprochen hast.
Wir saßen vor nicht allzu langer Zeit zusammen im Hotelzimmer nach einem Pokalspiel des VfL Wolfsburg, der Frauen, gegen Frankfurt und haben da das Thema Iran und Trump und WM gesprochen. Da fiel mir jetzt auch schon schwer, mich spontan einzulassen nicht, aber spontan darauf zu reagieren, wie das Thema ist. Jetzt deutete sich das auch in deiner Anekdote an, so war es bei der Folge vor 2, 3 Wochen auch. Jetzt fällt es mir, glaube ich, ein bisschen leichter, weil es irgendwie so eine emotionale Ebene hat, wo man irgendwie nicht auf einer oder anderen Seite steht, sondern einfach denkt, das muss normal sein. Also das kann man quasi, ich meine, kann man das gar nicht anders sehen. So der letzte Satz dazu vielleicht. Es müsste viel normaler sein, dass man eben nicht drüber redet. Aber solange das noch nicht so ist, hört bitte nicht auf, damit das nach außen zu tragen. Weil man auch nicht aufhört, antidiskriminierende, antirassistische Kampagnen zu machen, nur weil immer noch Leute im Stadion rassistisch und diskriminierend gegenüber Spieler sind, das wäre ja seltsam. Also daher vielleicht mein Appell an jeden, der das hört oder auch nicht hört, einfach weitermachen. Es gab ja auch im Mai 24 so, glaube ich mal, diese Idee.
Genau.
Tag des Coming-Outs.
Ein Coming-Out-Tag war
da. Es gab auch mal einen ominösen Menschen bei damals noch Twitter, der tausende Follower hatte und gesagt hat, da kommt bald was. Bitte gerne mehr Mut.
Ich mag deinen Appell und ich würde gern noch dazu was sagen, denn das steckte auch in dem Interview des St. Pauli-Trainers Christian Dobrik drin, der gesagt hat, also wenn man ein Versteckspiel, dann kostet es Kraft. Und er hat dann sowas gesagt, er glaubt, dass weniger Homosexuelle im Spitzenfußball oben ankommen, weil sie halt ihre Energie mit anderen Dingen verschwenden müssen, nämlich mit Versteckspiel. Und dann im Umkehrschluss die Frage, wie gut könnte eigentlich der Fußball noch werden, wenn auch die Spieler, die homosexuell sind oder auch eine andere Orientierung haben, noch ihr Potenzial ausschöpfen könnten. Denn wir sprechen so oft im Leistungssport davon, dass man gut schlafen muss, sich gut ernähren, gut regenerieren, dass der Tagesablauf stimmen muss, dass der Trainingsplan auf einen individuell abgestimmt sein soll, damit man seinen Peak erreicht. Aber wie gut könnte man denn eigentlich noch werden, wenn man sich keine Gedanken darüber machen müsste, wenn so ein Bekenntnis kommen könnte, was dann passiert? Also wir sind ja anscheinend immer noch nicht da, dass wir unser komplettes Potenzial im Fußball ausschöpfen.
Nein, und das darf dann eben keine Rolle spielen. Deswegen sage ich wieder, raus aus dem Privatleben. Ja, der Boulevard hat sein Recht und es gibt gewisse Dinge und es ist auch ein Versteckspiel. Wir wissen alle, von diesen, du hast gesagt, Scheinehen, die organisiert werden. Das ist auch ein Geschäftsmodell oder letztlich ein, ein Modell dahinter, das sich entwickelt hat, um Dinge nicht rauskommen zu lassen. Andere Sportarten bitte als Vorbild nehmen. Und dann schließe ich gern meinen Take mit dem Satz von Jonas Gerdes, einem der beiden RTL-Kollegen, nochmal gerne an der Stelle zitiert. Der sagt, die Zeit ist reif, auch jetzt für aktive Profis oder auch für Trainer in der Fußball-Bundesliga beispielsweise, im Erwachsenensport, diesen Schritt zu gehen. Und das finde ich, die Zeit ist jetzt, also die richtige Zeit ist jetzt. Wenn sie nicht schon längst gewesen ist, dann ist es sie spätestens jetzt.
Ja, und jetzt müssen wir die Überleitung finden. Also auch Olli Baumann hat zu dem Thema gesagt, dass er ihm großen Respekt zollt. Und Olli Baumann war Teil deines Hot Takes.
Das stimmt. Das ist eine schwierige Überleitung zu einem Hot Take, aber du hast recht. Olli Baumann hat das glücklicherweise so gesagt. Und wir müssen ja nicht tun, als wären wir jetzt so maximal betroffen, weil es eine tolle, ist ja eigentlich eine tolle Nachricht.
Es ist eine ganz tolle Nachricht.
Christian Dobrindt das einfach sagt, weil wir gar nicht wollen, dass da irgendwas hängen bleibt. Ich bin eher betroffen und nachdenklich, weil ich denke, ja, warum brauchen wir das alles in
warum
der Form
brauchen
überhaupt?
Wir das? Genau, nein.
Also Olli Baumann, HSV, also Hoffenheim, Baumann und HSV, habe ich gesagt, gewinnen beide, gewonnen hat keiner. HSV hat sich verzockt in Dortmund mit nach 47 Elfmetern für den BVB, hat es dann irgendwann gereicht. Und Hoffenheim hat eine richtige Reibe gekriegt gegen Leipzig, eine richtige Reise. Aber Baumann reist als Nummer eins zu dieser Länderspielpause. Hat ein tolles Interview gegeben bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, habe ich dir heute Morgen geschickt. Ja, und jetzt hören wir erstmal rein, wo du es vergeigt hast, ehe wir dann weitermachen mit den hoffentlich nächsten punktereifen Hot Takes.
Ja, also ich glaube, wir werden diese ganze Saison in den Hot Takes nicht so viel gewinnen, wie der liebe St. Pauli-Trainer es jetzt schon geschafft hat. Machen wir so vielleicht so, das nochmal ein bisschen klarer und besser.
Ja, weil es ein Sieger, es gibt einen klaren Sieger in dieser Woche,
genau,
in dieser Saison und das
in
ist der Trainer
Saison,
der U19 des FC St. Pauli.
Korrekt.
Egal, ob die Männer des FC St. Pauli absteigen oder nicht.
Korrekt. Also, ich habe gesagt, es gibt 4 Tore mit links. Ich habe mich nur ganz, ganz leicht geirrt, denn alleine schon im berühmt-berüchtigten 5:0, was du schon angesprochen hast, von RB gab es 3 Tore mit links und es ging dann auch noch.
Hast du unterschätzt, wie viel Jungs da mit links Tore machen oder was ist da los?
Ich habe einfach mal was in den Raum geworfen. Ich wusste ja auch nicht, wie viele Tore passieren. Wir hatten ja gerade vorher den Spieltag mit den gefühlt wenigsten Toren.
David Raum ist aber, glaube ich, kein Linksfuß, oder doch?
Hat er ein Tor gemacht?
Also, sorry für den... Also, natürlich ist David Raum als Linksverteidiger doch wohl links. Also, das ist peinlich.
Er ist Linksfuß, aber er hat kein Tor gemacht. Aber Gruda hat zum Beispiel 2 mit links gemacht.
Ja, deswegen meinte ich nur, weil du gesagt hast, in den Raum geworfen. Deswegen passte das so,
ach so
gut. Natürlich ist David Raum Linksfuß, aber er hat kein Tor gemacht. Ja.
Nein.
So, allen für alle mal geklärt.
Also viele andere, ich habe dann irgendwann, ich glaube, warte mal, wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe bei 8, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen, habe es dann gelassen.
Ist egal, verloren ist verloren.
Ist egal, aber es kommt jetzt halt die Länderspielpause und vielleicht gewinnen wir ja irgendwas.
Ja, dann hau raus.
Also, zum einen sage ich, dass die Schweiz ein Tor schießt gegen Deutschland.
Mhm.
Und
genau eins.
Genau eins. Und dazu sage ich noch, dass Albanien in Polen nicht verliert.
Da habe ich gar keine Emotionen zu, aber Albanien verliert in Polen
nicht. Ich wollte einfach noch was anderes
machen
als das, als deutsche Mannschaft. Und
dann mache ich das auch. Also ich hatte das vor, dann setze ich noch hinterher. Also ich sage, Italien qualifiziert sich nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft.
Oh, das ist aber nett von dir.
Die hatten oft Probleme. Also erstmal müssen sie ja erstmal... Nordirland, das ist schwer, zu Hause nicht ganz so schwer wie auswärts, aber selbst das Heimspiel der Deutschen in der WM-Quali war echt kompliziert. Heißt übrigens auch, dass Deutschland, glaube ich, hätte auf Italien auch irgendwie treffen können, wenn sie es nicht geschafft hätten direkt, glaube ich. Egal, heißt gut, dass die Deutschen es geschafft haben. Aber in Nordirland wäre es, glaube ich, noch schwieriger geworden, aber selbst zu Hause tun sie sich wahrscheinlich schwer, die Italiener. Aber selbst dann müssen sie ja noch ein Finale gegen Bosnien oder Wales gewinnen.
Mhm.
Das heißt, das werden sie nicht schaffen. Und mit Nordmannschaft haben sie sich schon öfter schwer getan. In den 50er, 60er, Nordkorea, Nordirland, ich glaube Nordmazedonien war auch schon mal ein Problem. Die schaffen es wiederholt nicht. Ich glaube, das letzte Mal waren sie dabei 2014, sind zweimal der Vorrunde raus, 2010, 2014. Und davor waren sie in Deutschland Weltmeister. Sie werden es wieder nicht schaffen. Und dann mache ich noch einen deutschen Take hinterher und sage, Olli Baumann hält eine weiße Weste. Dann halte ich nämlich dagegen.
Siehst du, dann hat vielleicht einer recht, vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja ein Doppeldings. Ich finde das schön, so eine Doppelwette.
Ja, es war ein tolles Thema, Almut. Wie gesagt, ich bin bei dir, diese Betroffenheit rührte nicht, der das Thema betroffen machen sollte, sondern der Umgang damit, bevor dieses Thema endlich mal auf den Tisch kommt, dass jemand einfach mal ganz ehrlich aus einem relativ professionellen Sportumfeld, Fußballumfeld, sorry,
genau,
damit mal aufräumt.
Ich habe eigentlich eher betroffen ist, weil ich Mitleid mit den Menschen habe, die sich immer noch verstecken müssen. Das macht mich betroffen.
Absolut. Props auch für den VfL Wolfsburg, was du berichtet hast in der Anekdote. Partnerin, Partner, bitte gerne einfach einladen. Fertig.
Ja, und wir laden euch ein, nächste Woche wieder einzuschalten. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß.
Und gerne mal eure Meinung, jetzt bin ich wirklich sehr interessiert, wer jetzt bis hierhin dann auch entsprechend zugehört hat, sich melden und ja, mal eure Sicht der Dinge. Bin ich gespannt. Vielleicht gibt es da den ein oder anderen Gedanken zu, den wir vielleicht auch verpasst haben in den 30 Minuten jetzt.
Ja, unbedingt. Kommentare, Kommentare, Kommentare.
Almut, ich danke dir. Viel Spaß beim Zugucken. Ich mache Basel und Stuttgart und schau mal, ob die Deutschen mit 6 Punkten, die es ja nicht gibt, aber mit 2 Siegen ins WM-Jahr starten.
Mit 2 guten Tests. So machen wir das.
Ghana ist der nächste Gegner am Montag übrigens. Danke dir. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.